Herzlich willkommen zum Seminar 5.1 Stationäre Jugendhilfe mit unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen. Mein Name ist Peter Schiedler.
Ich bin Christoph Murillo Sanchez.
Und wir begrüßen euch oder Sie recht herzlich zur ersten Ausgabe des quasi brandneuen UMF-Podcasts. Und wir wollen heute ins Seminar einsteigen mit der ersten Einheit.
Für uns ist es natürlich ungewohnt. Normalerweise stehen wir zu zweit an einem Rednerpult in einem FH-Raum und ja, hätten Sie jetzt vor uns sitzen, jetzt sitzt vor uns original niemand und wir versuchen jetzt mal unser Seminar auf diesem digitalen Weg in irgendeiner Form ins Laufen zu bringen. Mal sehen, ob es uns gelingt. Wir sind vorbereitet und Sie brauchen zur Vorbereitung eigentlich nur Kopfhörer und ein abspielfähiges Medium. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Und wir haben uns das so gedacht, dass Sie quasi, während Sie den Podcast hören, zumindest die Folien, die wir dann online parallel ins Netz stellen, ins E-Learning, aufmachen und wir besprechen quasi unseren Podcast. Der rote Faden des Podcasts, er orientiert sich an den Folien. Genau, das heißt, es geht jetzt los. Sie bereiten Ihre PowerPoint-Folien vor, machen die auf und müssen auf Seite 1 Begrüßung.
Wo findet man die PowerPoint-Folien, wenn man es noch nicht vor sich hat?
Im E-Learning-Kursraum 5.1, stationäre Jugendhilfe mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Genau. Es gibt keinen Einschreibeschlüssel, das heißt, Sie können direkt loslegen. Es gibt auch Grundlagenliteratur, also dahingehend können Sie sich schon vorbereiten. Aber grundlegend ist dieser Podcast und die dazugehörigen PowerPoint-Folien passend zur jeweiligen Folge.
Würden wir uns jetzt live sehen, dann hätten wir Folgendes mit Ihnen vorgehabt. Wir hätten eine kleine Vorstellungsrunde gemacht, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, damit Sie uns besser kennenlernen und werden jetzt in eine Übung gegangen, da hätten wir Partnerinterviews gemacht, hätten ihnen den Auftrag gegeben, mal zu berichten, wo kommt der oder diejenige her, was sind die Vorerfahrungen, was sind die Ideen zum Thema unbegleitet minderjährige Flüchtlinge. Diese Übung können wir uns jetzt aber, ja, die können wir uns sparen, weil wir sehen uns ja gar nicht wirklich. Das heißt, wir müssen uns auf irgendeine andere Art und Weise gegenseitig vorstellen.
Deswegen stellen Sie sich vor, wir sind in der Münzstraße 12, in einem Seminarraum im zweiten Stock. Die Tische sind zu einem U gestellt und vor Ihnen stehen zwei Herren, die unterschiedlich sind. Und die sind wir. Und wir stellen uns jetzt erstmal gegenseitig vor.
Gegenseitig? Hm. Das heißt, ich stelle dich vor.
Richtig.
An meiner Seite steht auf 1,93 Meter gestreckt, blond mit Brille, mein werter Kollege Peter Schiedler, ein Diplom-Sozialpädagoge, der an der FH Würzburg studiert hat und mittlerweile sogar Master der verhaltensorientierten Beratung ist, abgeschlossen im Januar 2020 vor Corona. Er ist pädagogischer Leiter von mehreren Wohngruppen für unbegleitet minderjährige Flüchtlinge gewesen im Zeitraum 2014 bis einschließlich heute und arbeitet in der evangelischen Jugendhilfe auch noch als pädagogischer Leiter im Bereich Intensivpädagogik mit Menschen mit geistigen Behinderungen. Ist das korrekt ausgedrückt? Ja, ist zudem ein wunderbarer Freund, mein Trauzeuge, der Pate meiner Tochter und meine heute Sonntagsbegleitung früh um 8, um diesen Podcast aufzunehmen.
Ja, und mir gegenüber sitzt Christoph Murillo Sanchez.
Der Murillo.
Ebenfalls Diplom-Sozialpädagoge und kurz vor Abschluss seines Masterstudiums verhaltensorientierte Beratung, dessen Masterarbeit auf meiner Masterarbeit aufbaut und seines Zeichens ebenfalls pädagogischer Leiter im Bereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Raum Aschaffenburg Er ist dort als Regionalleiter eingesetzt und baut seit ungefähr über einem Jahr auch dort intensiv therapeutische Wohngruppen auf, Kleinstwohngruppen für Männlein und Weiblein mit verschiedenen Störungen, von der Hyperaktivitätsstörung bis zur Borderline-Störung, und versucht da in Kooperation mit der Psychiatrie vor Ort etwas Neues zu schaffen, neue Kooperation analog zu Würzburg. Auch er ist mein Trauzeuge und langjähriger Freund, und wir beide haben schon in den letzten 6 Jahren über 1000 unbegleitet minderjährige Flüchtlinge begrüßen dürfen, herzlich willkommen heißen dürfen, erziehen dürfen, weglaufen sehen dürfen, einfangen können und auf ihrem Weg in Deutschland mit all dem Verrückten und dem Guten, was es hier gibt im System, begleiten dürfen. So stehen wir, wir stehen hier und wir sitzen hier und Sie hören uns. So hören Sie uns heute auf andere Art und Weise. Wir brennen für diese Arbeit und uns ist es immer wichtig oder ein großes Anliegen, das weiterzugeben. Und das Seminar stößt in der Regel auf großen
Zuspruch,
und wir hoffen, dass wir mit dieser Form des Seminars auch Sie erreichen können und Sie ein bisschen für die Arbeit sensibilisieren und auch begeistern können.
Der Peter und ich, wir haben uns jetzt überlegt, wir probieren das jetzt einfach mal aus, einen Podcast aufzunehmen oder im Grunde genommen eine Audio-Darstellung unseres Seminars. Ob das Ganze so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, werden wir vielleicht am Ende dieses Tages oder am Ende der nächsten Tage sehen. Wir wollen jetzt aber einfach mal versuchen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und wir befinden uns jetzt quasi auf der zweiten Folie in Ihrer PowerPoint-Präsentation. Und Sie brauchen es gar nicht wirklich durchlesen. Das, was Sie machen müssen, ist einfach mal kurz die Augen zu schließen. Ich möchte mit Ihnen jetzt eine Übung machen, eine Visualisierungsübung, dass Sie sich mal kurz zurückerinnern. Schließen Sie mal die Augen und stellen Sie sich vor, Sie sind Ihr 15-jähriges Ich. Das ist bei dem einen oder anderen noch gar nicht so lange her. Wir müssen da schon ein bisschen länger zurückblicken, aber jeder hat vielleicht eine Vorstellung davon, was sein 15-jähriges Ich so gefühlt hat und gemacht hat. Stellen Sie sich mal vor, wie haben Sie Ihre Tage verbracht? So einen Tag wie heute, oder wie hätten Sie den 1. Mai verbracht als 15-Jähriger? Stellen Sie sich vor, was war Ihnen wichtig? Mit welchen Leuten haben Sie zu tun gehabt? Welche Wünsche, welche Ziele, welche Vorstellungen haben Sie gehabt? Tauchen Sie mal ein in die Erinnerung an Ihr 15-jähriges Ich. Normalerweise würden wir jetzt 20 Studierende vor uns sehen mit geschlossenen Augen, manche mit angestrengten Mienen, manche mit glücklichen Gesichtern. Wenn Sie soweit sind, dann öffnen Sie die Augen wieder und wir schauen, was diese Übung für einen Zweck hatte.
Wenn Sie sich so langsam wieder daran gewöhnt haben, dass es hell ist und Sie vielleicht noch in einem Gedanken hängen, kommen Sie langsam an und lassen Sie uns darüber sprechen, welche Bilder wohl manche von Ihnen hatten. Jetzt haben wir nicht die Möglichkeit des Austauschs, aber wir nehmen Sie mal mit auf die Rückmeldungen, die wir so kennen. Viele Studierende haben in der Vergangenheit hier davon berichtet, wie sie sich auf einem Festival gesehen haben oder mit Freunden im Park oder beim Skaten, beim Sport draußen, auf dem Basketballplatz oder auf einer Ferienfreizeit oder im Pausenhof oder auf Ausflügen. Meistens sind es Erinnerungen, wo es darum geht, im sozialen Austausch zu sein, mit seinen Freunden etwas zu tun zu haben. Vielleicht manchmal auch was mit Beziehungen, mit Verliebtsein, mit Sport, mit gemeinsame Zeit verbringen. Mit Themen, die in der Jugend ganz normal sind.
Häufig wird auch genannt, dass Schule ein wichtiges Thema ist. Dann spaltet sich die Gruppe manchmal so ein bisschen zwischen denen, die sehr engagiert schon ihre Karriere vor Augen hatten, was sie später mal machen wollen oder in welchen Bereichen sie tätig sein wollen. Manche sagen, in der Zeit war mir eigentlich alles, was Schule war, gar nicht so wichtig und ich war viel draußen, ich war viel unterwegs. Es gibt auch die typischen Bushaltestellenrückmeldungen oder genauso wie die Rückmeldung, ich war engagiert in der kirchlichen Jugendarbeit oder dergleichen. Das heißt, ein 15-jähriger Mensch ist eingebunden in einen sozialen Kontext, Freunde, Familie, ein soziales Umfeld, hat seine Hobbys, hat seine Vorstellungen, ist eingebunden in eine Schule.
Genau, er hat seine Aufgaben. Er ist in so einem Umfeld, in dem es darum geht, dass es einem gut geht und dass man sich weiterentwickeln kann, dass man sich selbst entdeckt und dass man Ziele und Träume für sich herausarbeitet. Und wahrscheinlich, so sehen wir das, ist das auf der ganzen Welt gleich, nur mit einem anderen Rahmen gesellschaftlich. Vielleicht mit Aufgaben, Entwicklungsaufgaben, die zu unterschiedlichen Zeiten kommen. Aber an sich sind 15-Jährige ziemlich ähnlich.
Genau, egal wo sie herkommen. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind dadurch, dass wir unsere jungen Menschen, die bei uns ankommen, eben auch das fragen im sogenannten Clearing-Prozess. Wie hast du gelebt? Was war dir wichtig, bevor du dein Land verlassen hast? Wir haben junge Menschen bei uns, die haben ihre Familien verlassen, ihr Land verlassen, eben in diesem Alter. Manche davon waren älter als 15, manche waren jünger als 15, aber alle haben in dieser Lebensphase Jugend ihre Erfahrungen auf einmal drastisch verändert. Die drastische Veränderung besteht nicht nur in den Lebenssituationen im Heimatland oder mit der Familie, sondern tatsächlich in der Entscheidung, das Land zu verlassen. Wir bitten in dem Seminar jetzt eigentlich immer wieder die Studierenden, dass sie sich vorstellen, was es für sie jetzt bedeuten würde, in dieser Erinnerung an das 15-jährige Ich, wenn sie sitzen mit ihrer Familie abends zusammen am Esstisch und dann heißt es, wir müssen dir was sagen, wir haben eine Entscheidung getroffen.
Und für uns spielt dieses Hineinfühlen eine große Rolle, weil wir uns jetzt die Frage stellen wollen, wenn Sie sich auf den Weg machen müssten und alles hinter sich lassen, mit welcher Haltung sollte Ihnen jemand begegnen, der Ihnen helfen möchte? Und damit wären wir bei Folie 3. Grundhaltungen der Migrationsarbeit. Das setzen wir immer an den Anfang des Seminars, weil das so einfach klingt, aber so tiefgreifende Folgen hat. Wir sagen nämlich, wenn man zu sich sagt, wir arbeiten mit jungen Menschen und nicht mit Flüchtlingen oder Menschen mit Flüchtlingserfahrung oder mit Asylbewerbern oder ausländischen Mitbürgern oder Ausländern, wie auch immer. Der Grund ist, da kommt ein junger Mensch, genauso wie der 15-Jährige, den wir in Obhut nehmen und auf unserer Gruppe aufnehmen. Oder der 15-Jährige mit geistiger Behinderung, den keiner haben will, den wir jetzt aufnehmen. Ein 15-jähriger Mensch oder 13 oder 15, ganz egal, jeder Mensch der jung ist und sich entwickelt, sollte gleich gesehen werden. Das spielt die Herkunft und die Sprache und die Kultur und die Prägungen, die Bilder, die Erfahrungen wenig eine Rolle. Wir sind Vertreter der Jugendhilfe. Und in unserem schönen Sozialgesetzbuch Nummer 8 ist der erste Satz: Jeder junge Mensch hat ein Recht auf die Erziehung zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Da wird gar nicht Rücksicht genommen, ob jeder Deutsche oder jeder, der einen Pass hat, oder jeder, dessen Eltern Deutsche sind oder wie auch immer. Es geht um junge Menschen, die zu uns kommen. Und wenn sich, auch wenn sie mal in der Position sind, in einem Team, wo man über manchmal oder oft geht es über Probleme oder was jemand macht oder nicht macht, und ja, in Somalia hat er nur Krieg erlebt und ist traumatisiert. Grundlegend ist immer, das ist ein junger Mensch mit ganz normalen Herausforderungen des Großwerdens, der Pubertät oder der Entwicklungsaufgabe, Entwicklungsphase Jugend.
Wenn Sie sich die Begrifflichkeiten angucken, das UMF oder UMA, das ist Ihnen sicherlich schon begegnet. UMF steht für unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. UMA, da gibt es unterschiedliche Definitionen, unbegleitet minderjähriger Asylsuchender oder unbegleitet minderjähriger Ausländer. Wir stören uns da immer ein bisschen dran. Dieses F wurde am Anfang genannt. Dann wurde gesagt, Moment mal, nur weil jemand sein Land verlässt, ist er ja nicht automatisch ein Flüchtling. Flüchtling ist man ja nur, wenn man die Flüchtlingseigenschaft anerkannt bekommt. Und da hat man sich dann in Deutschland irgendwann schwer getan, so in 2015, und hat gesagt, wir nennen die jungen Menschen UMA, unbegleitet minderjährige Asylsuchende, weil sie ja tatsächlich das machen, Asyl suchen. Das sieht man schon, dass allein an der Namensgebung politische Entscheidungen getroffen werden. Wir wollen nicht jedem, der in unser Land kommt, auch automatisch die Flüchtlingseigenschaft zusprechen. Deswegen müssen wir sie umbenennen. Warum man diese jungen Menschen überhaupt so kategorisieren muss, ist die erste Frage. Warum man abreden muss, dass diese jungen Menschen fliehen, dass sie ihr Land verlassen. Und egal, ob das jetzt Push- oder Pull-Faktoren hat, ob das jetzt wirtschaftliche Gründe oder humanitäre Gründe, ob das Kriegsgründe oder was auch immer sind. Erinnern Sie sich nochmal an sich als 15-jährige Person. Sie treffen in dieser Situation die Entscheidung, ich verlasse mein Land, ich verlasse meine Kultur, ich verlasse meine Sprache, ich verlasse meine Freunde, ich verlasse meine Familie, ich verlasse das, was mir gewohnt und wichtig ist. Dafür braucht es einen guten Grund, einen triftigen Grund. Da braucht es nicht die Idee von, ach, da ist es cooler. Natürlich haben wir junge Menschen erlebt, die sind nach Deutschland gekommen mit Vorstellungen von, hier wächst das Geld auf den Bäumen oder liegt auf der Straße. Tatsächlich, das ist ihnen gesagt worden. Und die gesagt haben, hier ist es doch eigentlich viel blöder als da, wo ich herkomme. Aber der Ursprung der Entscheidung, du gehst jetzt oder ich gehe jetzt, das war nicht leichtfertig. Das war nicht aus einer jugendlichen Schnapsidee oder dergleichen. Vielleicht war es bei den beiden Belgiern so, die wir mal als unbegleitet minderjährige Flüchtlinge aufgenommen haben. 2014, gleich am Anfang, gab es mal mitten in der Nacht einen Anruf, wir haben zwei unbegleitet minderjährige Flüchtlinge aus Belgien. Und wir haben die dann auch aufgenommen. Die sind am nächsten Tag von ihren Eltern wieder abgeholt worden. Das waren einfach zwei Teenager, die zu Hause abgehauen sind und über die Grenze gekommen sind und sich dann irgendwann in Würzburg am Hauptbahnhof eingefunden haben, waren aber keine Flüchtlinge.
Ja, aber da kann man auch gut den zweiten Punkt verstehen vielleicht, dass jeden, den wir aufnehmen, der verdient das gleiche Maß an Wertschätzung und Respekt. Ob das die Bengel aus Belgien sind, die abhauen, weil die Eltern ihnen irgendwas verbieten, oder jemand anderes. Das heißt, das Wort Respekt ist ja unter Jugendlichen oft so beliebt. Ey, du hast keinen Respekt zu mir. Das spielt aber tatsächlich eine Rolle, und zwar inwieweit man jemanden ernst nimmt. Genau, und aus oder wie man diesen Respekt zeigen kann, den manchmal Jugendliche einfordern, wird zum Beispiel dadurch deutlich, inwieweit man jemanden aufgibt oder bereit ist, mit dem durch dick und dünn zu gehen. Das ist eine weitere Erkenntnis, die wir in der Arbeit gewonnen haben, die auch das Motto unserer Einrichtung ist, und zwar: Wir geben keinen auf. Und das klingt einfach, aber das bedeutet auch, egal was jemand anstellt oder tut, ihn nicht rauszuschmeißen, sondern sich die Frage zu stellen: Was braucht denn dieser junge Mensch, damit es ihm gut geht?
Genau, und da ist es vollkommen egal, ob es jemand ist, der geflüchtet ist, jemand, der Asyl sucht, oder jemand, der einfach da ist. Und den Begriff, den haben wir hier noch nie benutzt, ist mir gerade eingefallen. Warum sagt man nicht UMM, der unbegleitet minderjährige Mensch? Da kann man mal drüber nachdenken, das kann man mal sacken lassen. Steht aber tatsächlich dafür, dass wir, und da sind wir beim nächsten Punkt auf dieser Folie, den Mensch im Mittelpunkt des Hilfeprozesses sehen wollen. Und das ist somit das Entscheidende. Und der Mensch ist hier sogar noch mit ein paar Türen verbunden, die man noch aufmachen muss. Der Mensch und seine Familie, der Mensch und sein soziales Umfeld gehören da genauso dazu. Und wir werden das im Verlauf unseres Seminars sicherlich noch das ein oder andere Mal besprechen, was da mit gemeint ist.
Ja, und in unserer Aufgabe als Jugendhilfe, ich habe vorhin den Paragraph 1 des SGB 8 zitiert, die Förderung zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Das passiert immer in einem Rahmen, und der Rahmen ist bei uns ein gesellschaftlicher Rahmen, eine Kultur und Vorstellungen, Werte und Normen und ein System, Rechte und Pflichten. So ist unser Land und eine Demokratie aufgebaut. Und deswegen muss man einen jungen Menschen in der Funktion gleichermaßen in die Welt einführen, so wie man es mit Ihnen machen würde, wenn Sie bei uns aufschlagen. Bei Ihnen hätten wir schon die Sprache, wir wüssten schon, was Sie im Kindergarten und in der Schule ungefähr gehört haben. Wir können uns ansonsten die Zeugnisse holen, oder wir können mal mit irgendwelchen Menschen sprechen, die Sie schon kennen. Man kann an viele Informationen rankommen und man weiß, okay, hier, Sie müssten gelernt haben, mit Messer und Gabel zu essen, und wenn nicht, dann ist irgendwie ein Entwicklungsproblem da. Bei Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, sind manche Dinge, manche Feinheiten, manche Kommunikationsformen anders. Und deswegen ist für uns Erziehung immer auch ein Einführen in die Welt, und zwar in unsere Welt. Und deswegen müssten wir oder wollen wir auch zu Beginn kurz über Erziehung sprechen. Es gibt verschiedene Definitionen von Erziehung. Wenn man nach Pestalozzi geht, soll man mit Kopf, Herz und Hand erziehen, oder Menschen zur Benutzung von Kopf, Herz und Hand. Für den Kontext der Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen verwenden wir gerne die Definition von Hobmeier von 2003. Auf Folie 4 sind wir. Hobmeier stellt diesen Gedanken, dass die Kultur und der Rahmen und dann letztendlich aber auch das Individuelle eine Rolle spielt, in seiner Definition ganz nett dar. Denn er propagiert, dass Erziehung sich in einem Wechselspiel von Kultur, Gesellschaft und Person, also vom Groben zum Konkreteren, zum ganz Konkreten vollzieht. Er sagt, dass der Vorgang der Enkulturation, also des Erlernens der Kultur und der Lebensweise, damit beginnt im Rahmen. Dann gibt es den Prozess, in welchem der Mensch in der Gesellschaft handlungsfähig wird, und nennt es Sozialisation, das haben Sie auch schon gehört. Die passiert nebenbei und nicht zielgerichtet. Und dann gibt es den Vorgang der Entfaltung des Personenseins, der Personalisation. Und das ist das, was man oft als Erziehung auch schon so kennt. Nur müssen wir uns darüber im Klaren sein, bei UMF, dass diese Person sehen und wie man diese Person zu einem Sein, zu einer Persönlichkeit bildet, eine Rolle spielt und man sich auch der Sozialisation, also das heißt, wie integriert man die in die Vereine und in das Gemeinwesen, wie werden die ein Teil der Gesellschaft, schwierig ist und auch ein wichtiger Fokus ist, weil da gibt es auch einen gesellschaftlichen Rahmen, siehe Definition des Begriffs schon, der das manchmal gar nicht so einfach macht. Und dazu kommen wir später noch mit Aufenthaltsstatus und was macht es mit jungen Menschen, wenn die das Gefühl haben, wir sollen hier gar nicht sein oder bin ich jetzt hier oder bin ich jetzt nicht hier? Das heißt, Erziehung findet bei jedem in dem Kontext statt, nur bei ihnen wüssten wir, was die Enkulturation und was die Sozialisation ungefähr schon mit sich gebracht haben. Aber aus unserer Erfahrung heraus können wir sagen, dass viele UMF, die mir zum Beispiel einfallen, die sind sehr stark in ihrer Gesellschaft groß geworden und sozialisiert. Die haben ganz starke Bezüge, die haben familiäre Bezüge, die unglaublich sind, wo man sich manchmal fragen kann, wow, das würde ich mir auch wünschen, so eine Großfamilie mit vielen Festen und mit dem, die, welche Rolle die Religion und der Glauben noch spielt, wie fest manche UMF sind in ihrem Glauben, ist erstaunlich. Und da ist zum Beispiel, jetzt aktuell haben wir Ramadan, fällt mir gerade ein, und da ist auch die Frage, bei uns passiert im Kleinen, was die Gesellschaft im Großen in Deutschland seit 60 Jahren versucht. Im Land leben viele Muslime und es wird oft davon gesprochen, ja, der Ramadan ist wichtig und wir akzeptieren die Religion, aber auf unseren Gruppen ist es jedes Jahr, mittlerweile die Teams sind ja relativ fest, es wird darüber gesprochen, wie läuft der Ramadan ab, wer organisiert es, wir haben unsere Erfahrungen gesammelt und das Ausleben der eigenen Kultur, das heißt des Ramadans, wenn wir uns dem verschließen würden, dann hätten wir weniger gute Ergebnisse in der Erziehung der jungen Menschen.
Magst du mal von dem St. Johannesfest erzählen in 2014?
Ja, genau. Jetzt habe ich den Ramadan schon genannt. Viele von Ihnen sind die muslimischen Feste wahrscheinlich ein Begriff. Denn immerhin leben es in Deutschland jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund. Das heißt, es sind über 20,6 Millionen. Und das heißt, also laut des Staates, der Statistischen Bundesbehörde Deutschlands, dass einer der beiden Elternteile nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder nicht hier geboren ist. Das heißt, Sie kennen es vielleicht. Was Sie vielleicht weniger kennen, ist das St. Johannesfest, das Lichterfest. Eritrea, da steigen wir gleich ein mit einem sehr, sehr wichtigen Land für die Arbeit mit UMF, und zwar Eritrea, das Nordvietnam Afrikas. Ein autoritärer Staat, der seit Jahrzehnten vorgibt, wo jemand zu sein hat, wo jemand zu leben hat. Also es gibt keine Freizügigkeit.
Kurze Frage. Ja. Hast du gerade Nordvietnam gesagt und wolltest Nordkorea sagen?
Natürlich wollte ich diesen Fehler bewusst einbauen, um deine Aufmerksamkeit zu prüfen, nachdem mein Redeanteil gerade länger ist als deiner. Ja, also das Nordkorea, Afrika sagt man, autoritärer Staat. Und zu 50% sind die Menschen dort Muslime und zu 50% orthodoxe Christen, äthiopisch-orthodoxe Christen. Und diese feiern im September, also Ende August, Anfang September, das St. Johannesfest, das Lichterfest. Das ist so etwas Ähnliches wie bei uns. Na gut, die Osterkerze ist bei uns so Symbol. Das heißt, Jesus Christus ist das Licht der Welt, der die Dunkelheit vertreibt. Und wir hatten 2014 viele junge Menschen aus Eritrea, die irgendwann in der Schule, wir hatten unser Büro 2-3 Zimmer neben dem Schulraum, der eigentlich bei uns der Konferenzraum ist, und es waren 40 größtenteils eritreische Jugendliche in der Schule, und ich habe vom Büro aus gehört, wie quasi Aufstand ist, wie wieder
Tumult,
es wird geredet und nein, wir machen das nicht, und ging rüber und musste erstmal verstehen lernen, was den Jugendlichen denn hier.
Genau, die Botschaft, die uns da entgegenschlug, als wir in die Schule gegangen sind, war: Wir gehen morgen nicht in die Schule. Auf gar keinen Fall.
Genau. Irgendwann konnte man dann klären, da der Lehrer, der gerade unterwegs war, auch zufälligerweise aus Eritrea kam und übersetzen konnte, dass dieses St. Johannesfest ist und dass bei diesem Fest jeder eingeladen ist. Dass in Eritrea, dies ist ein äthiopisch-orthodoxes Fest, das gefeiert wird und zu dem wird jeder eingeladen. Und dann konnten wir uns zwar verständigen, okay, das Fest ist euch wichtig, wenn wir jetzt 20 Jahre in der Zukunft wären
und die ganzen Eritreer in Deutschland lebend, so wie die Muslime, ihre Feiertage zelebrieren dürften, dann hättet ihr wahrscheinlich sowieso schulfrei. Also machen wir es doch so. Euch ist es wichtig, ich organisiere euch den Rahmen. Und habe, weil wir in Grombühl auch das Jugendzentrum betreuen, gesagt, okay, ich habe einen Raum, ihr kriegt ein Budget. Und es war erstaunlich, was passiert ist. Ein Team von 5 jungen Eritreern hat sich zusammengetan, hat ein Budget, ging einkaufen mit den Erziehern und hat mir dann mitgeteilt, ja, wir haben Leute eingeladen. Und ich ging davon aus, ja, okay, ihr habt jetzt mal alle im Umfeld hier eingeladen, das sind 30 Leute oder so. Und haben mir aber gesagt, nee, das sind mindestens 100 Leute. Und dann wusste ich, okay, in dem Jugendzentrum ist vielleicht Platz für 50. Das heißt, ich habe ein Problem. Und das Ende, also am Ende war es so, es wurden der Priester, der in Würzburg damals schon lebte, ein äthiopisch-orthodoxer Priester, erwachsene Familien, eritreische Familien, die sich schon gefunden hatten, die Mädchen, die hier untergebracht waren in Würzburg, als auch alle muslimischen Jugendlichen, die tatsächlich gerade von uns betreut wurden, wurden alle eingeladen und haben alle ihren Platz gefunden in diesem Jugendzentrum. Und diese 5, die es organisiert haben, die waren hinter der Theke gestanden und haben als allerletzte gegessen, erst als sie sich sicher waren, dass alle ausreichend viel zu essen haben. Ich war durchgeschwitzt und mit dem Nerven am Ende, aber das war eines der schönsten Feste, die ich jemals erlebt habe. Und das konnte nur möglich sein, weil wir dieses Fest von denen ernst genommen haben.
Also Sie müssen sich vorstellen, da haben 5 Jungs im Alter von 14 bis 17 Jahre haben ein Fest für ungefähr 100 Gäste organisiert. Jeder hatte ausreichend zu essen, ausreichend zu trinken. Es gab Musik, es gab...
Es wurde gebetet vorm Essen.
Ja.
Die Muslime, also ganz interessant, es wurde... Also ich habe das Zeichen bekommen, nein, nein, es darf nicht losgehen. Und dann gab es einen Jugendlichen, der Amharisch ist die Bibel geschrieben, auf Amharisch quasi ein Tischgebet sang. Und die Muslime wussten das nicht, die Jugendlichen, die dabei waren, aus Afghanistan und aus verschiedensten Ländern. Und die haben das einfach mitgemacht, weil sie gemerkt haben, es ist den Jungs da total wichtig und ich konnte sie genau beobachten. Die haben da Respekt empfunden vor der Ehrfürchtigkeit dieses Gebets.
Um Folie 4 abzuschließen, möchte ich nochmal die Aufgabe der Erziehung nach Hochmeier zusammenfassen. Also Aufgabe der Erziehung ist es, Hilfe und Unterstützung zu bieten beim Erlernen der jeweiligen kulturellen Lebensweise, also der Erziehung als beabsichtigte Enkulturationshilfe, beim Erlernen des sozialen Verhaltens, Erziehung als beabsichtigte Sozialisationshilfe und bei der Ausbildung des Personenseins, Erziehung als beabsichtigte Personalisationshilfe.
Das klingt ziemlich komplex und es ist auch so. Und Sie studieren einfach, was Sie als Generalisten ausbildet, um auf die Komplexität sozialer Probleme eingehen zu können. Wir hatten uns damals, als wir uns Gedanken gemacht haben, wie können wir das Seminar aufbauen, eine Handlungstheorie ausgesucht, die die Komplexität sozialer Probleme mittels eines ganz klaren Handlungsleitfadens bearbeitet oder bearbeiten kann. Letztlich werden Sie diese Fragen und die Inhalte dieses Modells in verschiedenen Bereichen wiederfinden. Ob das ein Virologe ist, der eine Studie durchführt, oder ob das ein BWLer ist, der eine Untersuchung macht. Im Kern kann man ein strukturiertes, professionelles Vorgehen in verschiedene Schritte ordnen und wir haben uns als Modell, wie man das ordnen kann, das professionelle Handlungsmodell von Silber, Staub, Berlusconi, eine der Größen der sozialen Arbeit, die diese Profession in Deutschland und in Europa sehr nach vorne gebracht hat, ausgesucht.
Würden wir uns jetzt live sehen, würde einer von uns beiden zum Büchertisch gehen, den Ernst Engelke in die Hand nehmen, Theorien der sozialen Arbeit, und darauf verweisen, dass sie doch bitte alle dieses Buch sich aus der Bibliothek mal ausleihen und sich zu Gemüte führen. Silvia Staub-Bernasconi, eine wirklich tolle Frau, die wir schon live erleben durften, wird hier von Ernst Engelke skizziert,
ja,
oder wie sagt man, vorgestellt, und ist eine von vielen Theorien der sozialen Arbeit und für uns so die anschaulichste Möglichkeit, ein sehr komplexes Thema so runterzubrechen, dass man am Ende von so einem Seminar, wie wir das gemeinsam machen, wirklich das auch für sich gespeichert haben kann. Silvia Staub-Bernasconi, Folie 5. Sie sehen da ein Bild von Silvia Staub-Bernasconi, das ist ungefähr 10 Jahre alt. Das heißt, mittlerweile ist sie ein bisschen betagter. Sie sehen, 12.05.1936 in Zürich geboren. Das heißt, sie wird in wenigen Tagen von heute angemessen, wird sie 84 Jahre alt. Frau Staub-Bernasconi hat in den USA studiert. Als UNO-Stipendiatin hat sie Social Work studiert in unterschiedlichen Städten und danach in Zürich noch ein Studium der Soziologie, Sozialethik und Pädagogik abgeschlossen. 1983 erfolgt ihre Dissertation Soziale Probleme, Dimension ihrer Artikulation. Umrisse einer Theorie sozialer Probleme als Beitrag zu einem theoretischen Bezugsrahmen sozialer Arbeit. Das heißt, sie hat einen Grundstein gelegt, um der sozialen Arbeit eine wissenschaftliche Theorie zu geben. Seit 1998 ist sie Professorin an der Technischen Universität Berlin gewesen. Es ist schwer, Silvia Staub-Bernasconi auf einen Satz irgendwie zusammenzukürzen. Das ist auch überhaupt nicht unsere Absicht, aber dennoch haben wir ein Zitat am Ende dieser Folie stehen. Das soll das Ganze vielleicht so ein bisschen ermöglichen. Was ist ihre oder eine ihrer Kernaussagen? Soziale Arbeit ist eine sozial gebündelte, reflexive wie tätige Antwort auf bestimmte Realitäten, die als sozial und kulturell problematisch bewertet werden.
Ja, wichtig zu wissen ist, dass Silvia Staub-Bernasconi eine Systemikerin ist. Das heißt, sie definiert und sieht den Menschen ihrer Theorie als eigenes System, welches Teil eines Systems ist. Das heißt, als Lebewesen, was mit vielen verschiedenen Handlungssträngen mit anderen verbunden ist. Das heißt, das, was in der Welt passiert und was in dem System passiert, hat immer Einfluss auf mein eigenes System, und mein eigenes System zu verändern, sorgt auch dafür, dass ich den Austausch das mit dem System verändere. Das heißt, es passt ganz gut zu dieser ganzen Diskussion mit Flucht und auch der Zukunft, mit der Sie es vor allem noch sehr stark zu tun haben werden. Das ist die Frage Entwicklungsarbeit und Afrika, Kleidung aus Bangladesch, was auch gerade in der Corona-Krise ein bisschen deutlicher wird, dass wir akzeptieren mit dem System, mit dem wir arbeiten, dass es woanders Menschen schwieriger haben und wir haben es leichter. Und die Frage ist dann, warum können wir sagen, die sollen nicht zu uns kommen, weil sie es genauso leicht haben wollen? Das heißt, auch die Menschen, und das sieht man in der Corona-Zeit, hängt wirtschaftlich ja so zusammen, dass, auch wenn es uns als Wirtschaft jetzt gut geht, noch lange nicht heißt, dass es uns lange gut gehen wird, weil wir zusammenhängen mit der Wirtschaft in anderen Ländern. Das heißt, wenn China jetzt produziert, aber wir nicht kaufen, dann haben die ein großes Problem. Und wenn wir produzieren, aber die USA sich nichts leisten können, dann haben wir ein großes Problem. Also wir hängen zusammen wirtschaftlich, und Silvia Staub-Bernasconi sagt, jeder Mensch hängt mit seinem System unmittelbar zusammen. Das ist ein ganz eigenes Verständnis.
Und genau auch diese Zusammenhänge führen zu ihrem Wissenschaftsverständnis. Sie sagt, die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit, in der es die soziale Arbeit zu tun hat, erfordert es, dass man mehrere Zugangsmöglichkeiten zu den Problemen und auch zu den Lösungen miteinander verbinden können muss. Also sie plädiert daher auf einer Metatheorie. Es geht ihr darum zu wissen, was ist problematisch, warum ist etwas im Sinne seiner Verursachung problematisch, aber auch aufgrund welcher Werte wird ein Sachverhalt als problematisch beurteilt. Es geht aber auch im Weiteren darum zu bestimmen, wer, womit, woraufhin und wie etwas zu verändern sein soll und mit welchem Ergebnis. Da benennt sie 5 Konstruktionselemente einer komplexen Handlungstheorie. Ganz unten auf Folie 6 finden Sie die auch nochmal. Das heißt, es geht ihr um ein Gegenstandswissen, das Was, es geht um ein Erklärungswissen, Warum, Werte- und Kriterienwissen, Verfahrenswissen und das Wie ist quasi unter dem Evaluationswissen, beziehungsweise nicht das Wie, sondern das Ob, also hat, mit welchem Ergebnis geht man aus der Intervention heraus. Auf Folie 7 ist das nochmal zusammengefasst, die Schritte.
Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, boah, das klingt einfach. Und was ist jetzt so besonders daran? Wie wir schon erwähnt haben, dieses professionelle Handlungsmodell werden Sie wiederfinden. Und Sie studieren an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg und diese hat sich auf die Verhaltensorientierung oder die verhaltensorientierte soziale Arbeit spezialisiert. Und wenn Sie dieses Schema jetzt auf Ihr Studium oder auf Ihre Wissensgrundlage, die Sie sich eigentlich schon ein bisschen erarbeitet haben könnten, beruft, dann könnte man sagen, wie macht es denn die Verhaltensorientierung? Mit was, Beschreibung sozialen Problems, ist es die Operationalisierung des Problemverhaltens? Die Frage warum ist relativ einfach bei uns beantwortet oder bei Ihnen an der Hochschule. Das sind die Lerntheorien. Also entweder klassisch oder operant oder nach Bandura wird Verhalten gelernt und kann wieder verlernt werden. Und wenn ein Problemverhalten beobachtet und operationalisiert wird, ist es gelernt worden. Und dann geht es darum, woraufhin. Und da hat man, das haben Sie auch schon gehört, in Form Konsens. Das heißt, in der Verhaltensorientierung hat man eigentlich entweder als Grundlage eine Norm oder einen Wert, der da steht, oder im Idealfall hat man immer den es betrifft, im Boot. Das heißt, warum soll man das verändern? Weil es für ihn wichtig ist. Vielleicht ist es ein Ziel, was ihn betrifft, oder es ist irgendeine Norm, die gebrochen wird oder die langfristig oder ein Verhalten, was langfristig zu Schwierigkeiten führt. Das Wer ist auch relativ klein in der Verhaltensorientierung, weil man ganz konkrete Menschen mit ganz konkreten Problemen hat und einen ganz konkreten Ort und Beteiligte. Das Womit ist auch klar, der ganze Fächer der verhaltenstherapeutischen Techniken, vom Shaping, Chaining über Verhaltensvertrag und sonstigen Methoden. Und das Wie, also wie man es dann umsetzt, da müssten Sie schon viel gehört haben. Und ob ist eigentlich auch normal, denn wenn Sie eine Baseline erstellen und ein Verhalten messen und dann etwas tun und dann wieder das Verhalten messen, dann haben Sie automatisch eine Rückmeldung in der Verhaltensorientierung, ob Ihre Intervention richtig ist. Und das Schöne ist, dass an jedem Punkt der Fragen in der Verhaltensorientierung, wo Sie merken, da stimmt was nicht, müssen Sie wieder an den Ursprungspunkt zurück. Und das ist das wissenschaftliche Arbeiten, was ja in der Corona-Zeit auch sehr viel diskutiert wird in Bezug auf, warum gibt es noch keinen Impfstoff, weil es ein ganz festes Vorgehen gibt. Zum Beispiel muss man wissen, ob dieser Wirkstoff hilft oder ob er anderen schadet, mehr schadet, als dass er hilft. Also mit der Verhaltensorientierung haben Sie diese Schritte von Staub-Bernasconi eigentlich ideal abgedeckt und ganz konkret, nicht viel außenrum. Wir kommen immer wieder darauf zurück, aber prinzipiell zeichnet sich das Handlungsmodell dadurch aus, dass es auch andere Zugänge zulässt.
Unsere Idee, als wir dieses Seminar konzipiert haben, war tatsächlich zu sagen, was ist denn für uns ein wertvoller und wichtiger roter Faden, um die Komplexität auch dieses Arbeitsfeldes mit minderjährigen Flüchtlingen gut und begreiflich zu machen. Und tatsächlich, es darf so einfach aussehen, es ist nicht ganz so einfach, wenn man es sich dann genauer betrachtet, aber es darf genauso einfach aussehen und jeder sollte sich überlegen, ob er nach diesem Handlungsmodell auch arbeitet. Wenn er sagen kann, ich arbeite nach diesem Handlungsmodell, dann darf er sich Profi nennen, weil es ist das professionelle Handlungsmodell. Im Übrigen, Peter, sagst du mir viel zu oft Corona-Zeit. Wir können ja diesen Podcast niemals dann wann anders nochmal benutzen. Deswegen stelle ich jetzt erstmal eine Corona-Kasse auf, wo jetzt jedes Mal ein Euro einfließt, wenn du Corona-Zeit sagst. Okay, also ich weiß nicht, wie viel Sie gezählt haben. Ich bin jetzt mal in den letzten 10 Minuten auf 3 gekommen. Also schon mal 3 Euro in die Corona-Kasse. Um den Einstieg in das professionelle Handlungsmodell abzuschließen, werfen Sie nochmal einen Blick auf die Folie 7. Das sind die 7 Schritte des professionellen Handlungsmodells, das Staub-Bernasconi 83 in ihrer Dissertation veröffentlicht hat. Schritt 1, was ist das Problem, Beschreibung des sozialen Problems. Schritt 2, das Warum, Erklärung des sozialen Problems durch wissenschaftliche Theorien aus den Bezugswissenschaften, also aus der Medizin, Soziologie, Psychologie, Recht, Ökonomie, Kulturtheorie und so weiter. Schritt 3, das Woraufhin, Bewertung des sozialen Problems und wertende Zielsetzung für die Lösung. Also Werte und Normen fließen da ein. Da geht es auch um, wieso wird das denn als Problem überhaupt dargestellt? Für wen ist das denn überhaupt ein Problem? Und was könnte daraus ein Ziel sein? In der Verhaltensorientierung spricht man da dann vom Zielverhalten. Das Wer, Bestimmung der Subjekte bzw. der Akteurinnen, welche in die Problemlösung einbezogen werden. Und Formulierung von Aufgaben. Das Womit ist Schritt 5, Bestimmung von Arbeitsweisen, also von konkreten Methoden, bezogen auf die Ressourcen und auch bezogen auf das, was ist das Problem, also bezogen auf Punkt 1. Das Wie, Bestimmung von Handlungsweisen, also von konkreten Plänen und Techniken. Und der letzte Schritt, ein sehr wichtiger, der sehr, sehr häufig vergessen wird, ist die Auswertung und Erfolgskontrolle, also das, ob die Evaluation der Intervention, der Handlung, und die beginnt im besten Fall schon, bevor man loslegt. Wir gehen jetzt über und werden in den nächsten Schritten die einzelnen Punkte mit Ihnen bearbeiten. Im nächsten wäre es das Gegenstandswissen.
Ja, doch. Davor schließen wir heute mal die erste Folge. Und geben Ihnen ganz klassisch wie verhaltensorientierte Sozialarbeiter eine Hausaufgabe auf. Die eine Hausaufgabe ist, dass Sie die Materialien, die im E-Learning stehen, sich anschauen und auch Fragen daraus entwickeln oder Rückfragen vielleicht notieren, denn wir werden regelmäßig einen Chatraum öffnen, um Ihre Fragen aufzunehmen. Denn wir können hier natürlich generell im Seminar nur einen Teil dessen abbilden, was unsere Erfahrungen widerspiegelt und unsere Überzeugungen. Und jetzt nochmal besonders in der Audiodatei. Es ist da nichts Interaktives. Deswegen werden wir einen Chatraum öffnen, in dem wir Ihre Fragen aufnehmen. Aber dafür wollen wir Ihnen die Hausaufgabe geben, beschäftigen Sie sich mit den Materialien, die wir reinstellen. Wir werden auch 1-2 Links zu Herkunftsländern ins E-Learning stellen, dass sie sich nochmal reinfühlen, wo kommen denn diese Menschen her. Dann ist es manchmal leichter, sich auch vorzustellen, wie können denn die Probleme denn aussehen. Und manchmal hat man auch genau diesen eventuell falschen Gedanken, wenn man sich ein Video über Kabul anschaut und wie die Straßen dort aussehen und wie die Menschen dort rumlaufen, dass einer das Problem hat, was für Klamotten er anhat. Und wie es dann letztendlich aussieht, werden wir noch sehen in den nächsten Folgen. Also Hausaufgabe, Materialien im E-Learning anschauen und wenn wir den Zeitpunkt des Chatraums reinstellen, Fragen, 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 Rückfragen, sich notieren, wer schreibt, der bleibt und mit uns diskutieren im Chat.
Genau. In diesem Sinne wünschen wir noch eine angenehme Corona-Zeit und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.